Ich lese Verse vom Anfang des Johannesevangeliums. Aus dem ersten Kapitel. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Ein Film hat mich in letzter Zeit stark berührt. Es ging um die Ausbildung einer Blindenlehrerin. Dazu musste sie mit verbundenen Augen durch belebte Straßen laufen. Dabei ergaben sich sehr gefährliche Situationen. Durch die Attacke eines Hundes, beim Überqueren einer vielbefahrenen Autostraße und im Menschengedränge eines Kaufhauses. Schließlich stürzt sie. Doch dann ist der Ausbilder an ihrer Seite und löst die Binde von ihren Augen. Sie will nun ihren Beruf aufgeben. Ich fragte meine blinde Tochter, ob die tatsächliche Schulung wirklich so vonstatten geht. Und sie bestätigte mir, niemals könnte jemand Blindenlehrer werden, der nicht durch solche harten Trainings in der Lage wäre, sich in die Situation eines Blinden zu versetzen. Unwillkürlich kam mir das Weihnachtsgeschehen vor Augen. Der große Gott versetzt sich in unsere Situation als Mensch. Und zwar so total, dass er selber als Mensch geboren wird, als Mensch mit allen Konsequenzen, auch dem Tode. Aber nicht nur, indem er eben mal kurzfristig durch eine Augenbinde unserem menschlichen Elend nachspürt. Da gibt es ja auch die orientalischen Märchen, in denen der Kalif in einfacher Kleidung durch die Straßen schleicht, um das Leben seiner Untertanen kennenzulernen. Aber er bleibt dabei doch Kalif. Seine Solidarität ist nur äußerlich. Doch Gott durchlebt in seinem Sohn Leben und Tod der Menschen real. Und das beginnt im Stall. Das müssen wir uns nun nicht gemütlich und idyllisch vorstellen. Die Gelehrten und reichen Männer aus dem Morgenland, im Volksmund als Könige bekannt, waren sicher entsetzt. Sie hatten den neugeborenen König hinter dicken Palastmauern vermutet, geschützt von mächtigen Toren und Wachen. In dieser Erwartung waren sie zuerst bei König Herodes erschienen. Nun aber fanden sie das Baby so zart und verletzlich, wie alle Neugeborenen sind, in einem offenen Unterstand, zu dem Mensch und Tier in der Nacht und bei Unwetter Zuflucht nehmen konnten. So waren diese Ställe auf den Weiden von Bethlehem. Es gab keine Mauern, keine Tür. So zugänglich, so nah bei den Menschen ist Gott geboren. So wohnte er unter uns. Da konnten diese stinkenden, halb als Kriminelle verachteten Hirten, deren Schauergeschichten von den vielen Raubtierangriffen auf angeblich verschwundene Schafe doch niemand so recht glaubte, die Ersten seien, die zu dem Kinde kamen. Und die Ersten, die die frohe Botschaft verkündigten. Niemals wären sie in Synagoge oder Tempel eingelassen worden. Durch den dauernden Kontakt mit Tierkot waren sie kultisch unrein. Damit waren sie auch aus der Volksgemeinschaft Ausgeschlossene. Diese Umstände der Geburt des Gottessohnes sind für viele Menschen heute, wie es damals war, eine unglaubliche Provokation. Wörtlich unglaublich. Das heißt, sie glauben es nicht. Der Anblick von Stall, Krippe und dann vor allem Kreuz entspricht nicht ihrem Gottesverständnis. Es gibt auch Christen, die am liebsten nur Osterlieder singen. Warum ist das so? Weil zwar Gott uns nach seinem Willen, nach seinem Ebenbilde formen wollte und will, aber die Menschen sich schon immer ihre eigenen Götter machen wollen. Sogar das Volk Israel, Gottes besonderes Eigentum, hat sich damals am Berg Sinai in einer Phase des Verlassenheitsgefühls den mächtigen goldenen Stier gegossen. Solche Gottesbilder mit Attributen der Kraft kannten sie aus Ägypten. Auch im Römischen Reich, zu dem zur Zeit von Jesu Geburt das jüdische Land gehörte, galten die Attribute der Macht und der Pracht als göttlich, nicht Liebe und Erbarmen. Die Götter wandelten auf lichten Höhen und kannten kein Mitleid mit den Menschen. Der römische Kaiser, der die absolute Macht personifizierte, wurde als Gott verehrt. Wehe denen, die sich seiner Verehrung entzogen. Wir wissen von den schlimmen, grausamen Christenverfolgungen der ersten Jahrhunderte. Aber auch unsere germanischen Vorfahren liebten Macht und Stärke bei Göttern und Menschen. Rache auszuüben galt als edel. Für die Armen und Schwachen waren das furchtbare Zeiten. Die Ausbreitung des Christentums war für sie eine Erlösung, wenn auch noch unvollkommen. Wie sieht es heute bei uns aus in unserem christlichen Abendland, 2000 Jahre etwa nach Christi Geburt? Ist etwas zu spüren vom Wesen einer neuen Zeit, in der Frieden, Gottes Güte und Barmherzigkeit sichtbar werden? Da gibt es sehr verschiedene Analysen und Sichtweisen im Blick auf die Gegenwart. Heute Morgen las ich in der Hörzu einen Artikel: Die Zeiten haben sich vollkommen geändert seit Jesu Geburt. Der allgemeine Trend ist ja, alles schwarz zu sehen. Keine Frage. Wer in diesen Tagen in der Zeitung liest, bekommt es mit der Angst zu tun. IS-Terror in Europa, Blutorgien in Nahost, Krieg in der Ukraine, wachsende rechte Gewalt in Deutschland. Die Ereignisse von 2015 lassen wohl wenig Gutes erwarten für 2016. Der Harvard-Professor Steven Pinker hat versucht, anhand von Zahlenmaterial die weltweite Entwicklung der Gewalt zu ermitteln. Er kam zu dem Ergebnis, dass die Anzahl der durch Gewalteinwirkung zu Tode gekommenen Menschen weltweit abnimmt. Erstaunlich und kaum zu glauben. Lesen wir die Zeitung falsch? Wir als Christen sollten jedenfalls auf diese Welt mit den Augen derer sehen, die wissen, dass mit Jesus Gottes heilsame Gegenwart schon angebrochen ist. Zwar wird diese Präsenz erst mit seinem Kommen in voller Herrlichkeit erscheinen. Doch lassen wir uns nicht kleingläubig von Gegenmächten ängstigen und den Blick verstellen auf die Wirkungen, die seine Geburt als Mensch, sein Leben und das Kreuzesgeschehen schon bisher unter den Menschen gehabt hat. Der Heilige Geist wirkte nicht nur damals zu Zeiten der Apostelgeschichte, Er wirkt auch heute, er wirkt unter uns. Die Geschichte der Zeugen Christi geht weiter. Eines meiner Lieblingsbücher ist Herzen gegen die Not, die Weltgeschichte der Barmherzigkeit aus dem Onken Verlag. Hier wird gezeigt, welch breite Wirkung das Wissen um Gottes Freundlichkeit und Menschenliebe in den Werken der Barmherzigkeit seit Jesu Kommen entfaltet hat. Uns in Krankenhäuser, Diakonie, Armenfürsorge, Rotes Kreuz und so weiter selbstverständlich, so dass wir kaum noch wissen, dass diese Einrichtungen von Menschen geschaffen wurden, die aus ihrem christlichen Glauben heraus handelten. Wie kalt wäre unsere Welt ohne sie und ihr Beispiel. Auch auf anderen Feldern haben Christen sich eingesetzt, um Gottes Auftrag, das Lebensumfeld nach seinen Maßstäben zu gestalten, zu verwirklichen oder um unheilvollen Entwicklungen zu begegnen. Ich nenne Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King, es gibt eine Menge von ihnen. Und wir? Was ist mit uns los? Sind wir mutlos geworden? Wollen wir uns von Gott gestalten lassen? Oder versuchen wir nicht auch immer wieder mal, uns Gottes formenden Händen zu entziehen, ihn zu entwischen und uns umgekehrt einen Gott nach unseren Vorstellungen zu kneten? Was sind da so unsere heimlichen Sehnsüchte? Manche Menschen hätten ja Gott so gern als eine Art Weihnachtsmann, der ihnen viele Wünsche erfüllt. Andern wäre wichtig, dass ein aufmerksam buchführender Herr sie für ihre guten Taten, zum Beispiel regelmäßigen Gottesdienstbesuch, mit einigermaßen Wohlergehen belohnt. Dabei sind die einen scharf auf materielle Güter, die anderen auf Ansehen oder am liebsten beides. Manche stellen sich einen Gott, der die Guten belohnt und die Bösen bestraft, ideal vor. Eigentlich steht aber bei all diesen Wunschvorstellungen immer der Mensch im Mittelpunkt, der sich selber groß und stark sehen möchte und dazu einen Gott braucht, der ihm dabei hilft. Dabei vergisst der Mensch, seinen Schöpfer zu fragen: Wozu hast du mich geformt? Welches ist der Sinn meines Seins? Die wunderbaren biblischen Antworten könnten ihm dabei helfen. Diese gehen aber nicht in die Richtung: So wirst du groß und stark oder reich und angesehen oder meinetwegen schön und beliebt. Gott will uns von unserem ewigen Kreisen um uns selber lösen, das doch immer unbefriedigend bleibt. Er will uns befreien zur Gemeinschaft mit ihm. Er will uns locker und angstfrei dem Nächsten begegnen lassen. Uns eben frei machen zum erfüllten Leben in Liebe. Aber wer ahnt, ehe er sich zu Gott im offenen Unterstand aufgemacht hat, welcher Glanz auch für sein Leben dort strahlt. Denn Gottes Liebe eröffnet einerseits ein Leben ohne Voraussetzungen, so wie es bei den Hirten war, andererseits das Anrecht auf die aufs höchste sinnstiftende Mitarbeit an Gottes Wirken. Das Beispiel der Jünger oder Apostel wie Paulus steht uns da vor Augen. Das wertschätzende Hineinnehmen der Menschen in Gottes Wirken wird uns schon auf den ersten Seiten der Bibel beschrieben, wenn der Schöpfer den Menschen auffordert, den ihm zur Verfügung gestellten Lebensraum zu bebauen und zu bewahren. Das heißt, Verantwortung dafür zu übernehmen, immer in Verbindung mit seiner leitenden Hand. Für das Volk Israel, wie für andere Völker, gab es immer wieder neue Lebensräume, denn sie wanderten viel. Also immer wieder neue Chancen, das Leben nach Gottes lebensfördernden Weisungen zu gestalten. Doch wie oft haben sie Gottes leitende Hand losgelassen? Wir kennen die biblischen Geschichten und wir kennen uns selbst darin. Die Propheten haben gegen diese Trends angerufen, zum Beispiel bei Jeremia. Denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Was hätten wir wohl getan, wenn wir als Schöpfer eines wunderbaren Werkes diejenigen, die wir mit der Verantwortung dafür betraut haben, bei dessen schlechter Verwaltung ja Zerstörung ertappten? Als Kind hatte ich manchmal Angst vor einer neuen Sintflut. Nach menschlicher Logik wäre das sicher die angemessene Reaktion Gottes auf das dauernde Handeln der Menschen gegen seine Richtlinien, auf die permanente grundsätzliche Rebellion des Menschen gewesen. Doch Gott handelt ganz anders. Er kommt an unsere Stelle und überwindet alles Trennende und Zerstörende durch einen Akt äußerster Liebe im Tod seines Sohnes. Und wir dürfen nun seine Kinder werden. Gott setzt eine neue Schöpfung in Gang. Und wieder dürfen wir mitarbeiten. Bei dem Wort Gotteskinder dürfen wir nämlich nicht nur an niedliche, spielende Kleinkinder denken, die von der Arbeit ihres Vaters keine Ahnung haben. Einen besonderen Schonraum Kindheit mit Spielen, Hobby und Schule gibt es ja noch gar nicht so lange. Der junge Jesus zum Beispiel hat seinem Vater sicher bei der handwerklichen Arbeit zugesehen und nach unter seiner Leitung mit angefasst. Mit 12 Jahren wurde er ein vollberechtigtes Mitglied der gottesdienstlichen Gemeinde und durfte aus der Tora vorlesen. Solche mündigen, erbberechtigten Kinder dürfen wir sein, die bei der Arbeit ihres Vaters mitmachen können. Er hilft uns dabei. Wie erfüllend ist das? Ihr habt doch schon Kinder beobachtet, die glücklich ihre kleine Karre mit Erde schieben, wenn der Vater neben ihnen die große schiebt. Es gibt unterschiedliche Karren mit unterschiedlicher Füllung. Die Möglichkeit dieses Glücks hat für uns Weihnachten begonnen. Ich schließe mit einem Spruch von Luther. Glaubst du, so wird dein Herz in Gott vor Freude lachen, frei, sicher und mutig werden. Amen.